Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Sparkasse Oberösterreich. Glaub an dich. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger und heute geht's um ein spannendes Thema und vor allem, es klingt heute wahrscheinlich auch ein bisschen anders, denn ich bin nicht wie üblich in meinem schönen Podcaststudio, ich bin auch nicht irgendwo in einem stillen Kämmerlein, sondern wir haben heute Publikum. Es ist eine Live-Podcast-Aufnahme, wir haben so eine kleine, feine, illustre Runde um uns versammelt, also klingt's heute wahrscheinlich auch ein bisschen anders für die, die jetzt dann zuhören. Und wir sind, es ist ja der Podcast für persönliches Wachstum, an einem Ort, der nicht besser passen könnte, nämlich an der Johannes-Kepler-Universität, mitten da, wo man was lernt, nicht nur fachlich, sondern hoffentlich auch fürs Leben. Und wenn wir über persönliches Wachstum reden, das kann wahrscheinlich auch hier nicht schaden, da etwas zu tun. Ich habe einen ganz besonderen Gesprächspartner, den darf ich auch ganz kurz vorstellen. Und der hat auch schon eine gewisse Reise hinter sich. Ich bin optimistisch, dass wir viel zu plaudern haben. Wir haben im Vorgespräch, haben wir schon jetzt fast eine Stunde vorher geplaudert. Eigentlich haben wir schon alles erledigt, aber ich glaube, wir haben schon noch einiges, das wir hier erzählen können. Er ist gebürtiger Wiener. Er hat in der Kommunikationsbranche angefangen, nämlich in der Medienbranche, sozusagen ein Kollege von mir, nämlich bei Ö3, hat dann auch einen Ausflug in die Politik gemacht, als Kommunikationschef der Grünen hier einige Wahlkämpfe begleitet, ist dann als Managing Director zu Jung von Matt Donau gewechselt, also zur Werbeagentur, hat hier unter anderem auch den Präsidentschaftswahlkampf von Alexander Van der Bellen begleitet und orchestriert, wenn man so will. Und noch ganz viele andere tolle Kampagnen gemacht und ist dann im September 2017 zur Erste Group Bank AG gekommen und hat hier unter anderem den Claim, den wahrscheinlich auch alle kennen, nämlich Glaub an dich mitverantwortet. Und da hat er sicher auch einiges zu erzählen. Hat sich dann selbstständig gemacht, ist jetzt wieder zurück in der Erste Gruppe als Chief Brand Officer, also den Award für den coolsten Titel, hat er jetzt auf jeden Fall schon mal gewonnen. Und ich sage jetzt herzlich willkommen und viel Spaß bei Club der Cleveren X, Martin Rajabi. Herzlich willkommen.
Danke vielmals. Danke für die Einladung.
Ich finde es ja immer komisch, wenn mir so der Lebenslauf vorgelesen wird, wann ich vielleicht irgendwo mal einen Vortrag habe oder beim Pendel dabei bin. Wie geht's dir dabei?
Ja, ich habe auch begonnen nachzudenken irgendwie.
Dass, stimmt das alles?
Dass, ja, und was für Dinge man da eigentlich schon erlebt hat und mitgenommen hat. Das ist schon spannend.
Mhm. Jetzt sitzen wir hier auf der Linzer Uni. Hast du eine Verbindung zu der JKU?
Ich hab immer wieder mal mit unterschiedlichen Professoren ehrlicherweise auch aus dem Bereich Kommunikation zu tun. Also durchwegs, ja. Mhm. Gibt immer wieder mal Austausch. Ich habe auch immer wieder mal die eine oder andere Lehrveranstaltung das Vergnügen gehabt, weil mache ich eigentlich sehr selten, weil das natürlich auch zeitlich sehr aufwendig ist, aber trotzdem Spaß macht, einfach den Austausch zu suchen und darüber nachzudenken, wie Dinge, die man halt so sieht und wo man halt glaubt, das ist so, auch nochmal zu challengen. Und das sind natürlich Universitäten super Orte und schöne Möglichkeiten auch, immer wieder mal die eigenen Gedanken auch gerade zu richten.
Jetzt habe ich ja selbst hier studiert und bin jetzt da so hereingekommen, nach doch einigen Jahren wieder mal da und habe festgestellt, es ist echt lang her. Und mir wurde mal die Frage gestellt von einem Podcast-Gast von Thomas Müller, nämlich nicht der Fußballer, sondern der Profiler, der mich dann gefragt hat, dem Podcast quasi den Spieß umgedreht hat und gesagt hat, na, was ist denn bei Ihnen hängen geblieben beim Studium so? Und wenn man dann so ein bisschen zurückdenkt an die Studienzeit, ist meistens das, was hängen geblieben ist, nicht unbedingt nur das Inhaltliche, sondern auch ganz vieles drumherum. Also die Mensa-Feste hier an der JKU, die habe ich durchaus besucht, oder mein Auslandsstudienjahr in Kanada. Also das sind Dinge, die in Erinnerung bleiben. Jetzt habe ich gelesen, vielleicht stimmt's auch nicht, aber du hast was ganz anders studiert, als man vermuten möchte, nämlich nicht unbedingt Wirtschaft oder Marketing oder Kommunikation, sondern Medizin.
Ist richtig, ja.
Was ist dir da in Erinnerung?
Ich glaube, ich habe begonnen, Medizin zu studieren, in der tiefen Überzeugung, sehr interessiert zu sein an Menschen, wie sie auch, und das klingt jetzt so komisch, auch wie sie funktionieren, wie der Mensch einfach funktioniert. Der Mensch ist ein großes Wunder. Der Mensch hat in seiner Physiologie, in seinem Sein, alleine sozusagen organisch, dass das alles so funktioniert, ist schon ein richtig, richtig, wie soll man es höflich formulieren? Ich würde sagen, ein Wunder immer noch. Ja, es ist super spannend, super interessant. War immer sehr interessiert an so Dingen wie Physik, Biologie, Chemie. Also stark naturwissenschaftlich eigentlich interessiert. Und das hat mich dann schlussendlich dazu gebracht, mein Medizinstudium zu beginnen. Ich muss bei mich persönlich sagen, je weiter ich gekommen bin, desto mehr habe ich verstanden, dass das ein so spezialisiertes Ding ist, dass das für mich kein Beruf werden wird. Mhm. Weil das Forschende daran, und natürlich ist die Medizin eine zutiefst forschende Wissenschaft, das steht außer Frage, aber es ist halt so, dass man sich dann auch für einen Weg entscheidet und dann ist man halt auch für 5 Zentimeter Gefäß dann zuständig für den Rest seines Lebens, wenn man zum Beispiel diesen Weg einschlägt. Und das war mir dann schlussendlich auch persönlich ein bisschen zu eng. Und ich habe mir eher auch noch überlegt, okay, wo kann man noch mehr über Menschen rausfinden und wo kann man noch mehr über Dinge sehen, hören, fühlen, was auch immer. Und das war dann schlussendlich mein Weg und das auch sehr iterativ und probierend in den Journalismus. Ja. Und bin dann in den ORF gegangen, hab dort begonnen, herauszufinden, wie man Menschen anders erreicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bin dann zu Ö3 gegangen.
Mhm. Und hast dort, und das ist schon, jetzt kommen wir schon ein bisschen, jetzt schlagen wir die Brücke schon Richtung Marke und auch Marketing und Werbung, etwas erfunden, das wir wahrscheinlich alle kennen, und das ist die Ö3 Wundertüte. Wenn du jetzt selber so zurückschaust auf diese Zeit, und das ist doch schon ein paar Jährchen her, das sind doch auch sehr, sehr bleibende Dinge, die da auch geglückt sind. Und ist das einfach, weil du ein gutes Händchen dafür hattest? Oder sagst du, das ist mir heute passiert, war ein Goldgriff?
Also ich glaube, zuerst muss man mal sagen, dass egal was auch diese natürlich auch nachvollziehbare Zuspitzung dir geglückt ist, solche Dinge glücken nie einem, sondern solche Dinge glücken immer einem guten Kontext, einer interessanten Zusammenstellung an Menschen. Ich glaube, man braucht für vieles, was Erfolg bedeutet, auch sehr viel, auch wirklich Glück. Am richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Gedanken, im weitesten Sinne, am richtigen Ort dann aufzuschlagen. Das ist einfach auch, das passt manchmal passt es auch einfach nicht. Ja. Und bei der Ö3 Wundertüte war es tatsächlich etwas, wo wir uns überlegt haben, ein simples Problem zu lösen. Das war damals bei der Euro-Einführung 2002. Und wir haben uns damals als Popsender gedacht, was können wir machen, wo wir möglichst viel Wirbel machen. Dann ist irgendwie Licht ins Dunkel dahergekommen. Ich weiß, das war damals der Herr Kurt Bergmann, der hat Licht ins Dunkel damals geleitet, ja, und hat gesagt, so, und Ö3 macht auch was. Das war sozusagen die Ansage vom Zentrum, vom auch wirklich ORF-Zentrum, gesagt, wir müssen auch was machen. Und wir haben uns halt überlegt, was können wir machen? Möglichst nah am Kunden, möglichst ein Problem lösen, und haben damals eine Kleingeldsammelaktion draus gemacht, weil damals gab es halt noch Lire, D-Mark und die ganzen anderen Währungen, die wir hatten. Und das Kleingeld, das wir da haben in den Sofaritzen herumliegen hatte, haben wir uns gedacht, das könnte man irgendwie einsammeln. Und das war die Ursprungsidee der Ö3 Wundertüte, das möglichst convenient zu machen, in ein Kuvert hineinzuwerfen und in jeden Postkasten oder Briefkasten in Österreich reinwerfen zu können. Das war die Idee. Mhm. Und wie sich das halt so für einen Popsender gehört, hat halt Ö3 wirklich jede Menge Programm und jede Menge quasi Wind rundherum gemacht, und dadurch ist die Ö3 Wundertüte auf die Welt. Deshalb, man kann nie sagen, dass sowas eine Leistung eines Einzelnen ist. Brauchst du die Redaktionen, brauchst du Programmgestalter, brauchst du Menschen, die Programme, die dann auch weitermachen. Was ich glaube, was schon besonders ist an solchen Dingen, ist, dass Ideen einfach Menschen beflügeln. Ja, also Gedanken können ganz, ganz viel bewirken und können Menschen mitnehmen, sie inspirieren, ihnen helfen und sie weiterbringen. Aber das, glaube ich, steht für mich auch immer im Zentrum solcher Dinge. Und ich bin jedes Mal froh, wenn ich persönlich eine Ö3 Wundertüte nach Hause bekomme. Jetzt bin ich ja schon viele Jahre nicht mehr bei Ö3. Und ich freue mich jedes Mal, muss ich zugeben, wenn ich sie dann in den Händen halt. Und wie gesagt, wenn ich gerade mal Handy wechsle oder so, dann schmeiße ich es rein und gebe es ins Postkastel ab. Weil es irgendwie auch ein gutes Gefühl ist, oder? Zu sagen, das ist irgendwie umweltgerecht entsorgt. Und es hat auch den Vorteil, dass es Menschen in Not hilft. Ich finde das immer noch eine sehr einfache, schlüssige, richtige, gescheite Überlegung. Und darum ist es bei dem Projekt schlussendlich gegangen.
Mhm. Dann hast du einen Ausflug in die Politik gemacht. Mhm. wenn du auf diese Zeit schaust, war das aus deiner Sicht eine gute Entscheidung, eine sehr lehrreiche auch? Beziehungsweise wie tickt denn auch vielleicht dieses Politikpflaster anders als jetzt die Unternehmen, die du sonst kennst?
Ich glaube, man sagt in der Kommunikationsbranche, dass Politik die Königsdisziplin ist. Also in der Kampagne definitiv, weil du hast halt schlussendlich immer einen Zahltag. Du hast halt immer einen Sonntag, wo gewählt wird. Und dort hast du sozusagen immer die Möglichkeit, bis dorthin aufzubauen. Und dann wird, das klingt jetzt so komisch, aber dann wird einfach Kassa gemacht, ein Saldo gemacht. Und dann sieht man, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was ist angekommen, was ist nicht angekommen. Und ich glaube, dass meiner Meinung nach ja jeder Mensch grundsätzlich politisch ist, weil alles tun, was wir machen, ist politisch. Was wir einkaufen, wie wir unterwegs sind, wie wir uns zu Dingen positionieren oder auch nicht. Und für mich war es deshalb, du weißt es natürlich selbst als redaktionell tätige Person, quasi die Richtung des Mikrofons zu wechseln, ist ein ziemlicher Schritt, ja, aus dem Journalismus kommend. Und ich muss nur auch sagen, mich hat es einfach damals auch fasziniert, was zu lernen und rauszufinden, wie man in der Kommunikation auch da weiterkommen kann und wie man Menschen begeistern kann, sie mitnehmen kann, sie überzeugen kann, weil das ist schon ein ziemlicher Weg, der notwendig ist, jemanden in Richtung einer politischen quasi Willensbekundung geheim, ja, am Wahlsonntag in der Wahlkabine oder wie auch immer das heißt, aber trotzdem ist das ein großer Schritt und hat mich einfach gereizt, ehrlicherweise das auszuprobieren.
Und jetzt machen wir nochmal einen Hüpfer. Du bist dann zur Erste Group gekommen. Da haben wir jetzt haben wir Jung von Matt ein bisschen auslassen. Wenn wir über das noch kurz plaudern.
Ja, ich hab eigentlich immer schon mit zwei ganz, ganz großartigen Persönlichkeiten, mit denen ich bis heute sehr freundschaftlich und gut verbunden bin, dem Andreas Butz und dem Josef Kreunig. Wir haben in ganz vielen Projekten schon bei Ö3 zusammengearbeitet und wir haben immer gesagt, wir wollen irgendwann einmal was gemeinsam machen. Und es ist bis heute es gibt keine Woche, wo ich nicht mit dem Andreas zum Beispiel über Dinge nachdenke, Zusammenarbeit, ihn höre. Das ist einfach ein Ausnahmekreativer, wie ich es auch nennen würde. Und auch der Beppo ein sensationeller, was man wirklich im besten aller Sinne einen Werber nennt. Bei mir ist es so, ich wäre oft Werber genannt und denkt man immer, aha, ich war, ich glaube, 18 Monate oder 24 Monate Geschäftsführer einer Werbeagentur und das war halt irgendwie so eine Station in meinem Berufsleben und ich habe super viel gelernt und ich möchte keine Minute missen übrigens daran, aber das habe ich am allerkürzesten eigentlich in meinem Leben gemacht und das auch mit einem Grund, nämlich, du hast es angesprochen, der Grund war die Erste Bank und Sparkasse, ja, das war wie ich dann zu Jung von Matt, zu dieser Werbeagentur gewechselt bin und der Josef und der Andreas haben gesagt, hey, das wird ursuper und irrsinnig spannend und die haben total recht gehabt und habe dann dort meinen Hauptkunden kennengelernt, nämlich die Erste Bank und Sparkasse. Das war sozusagen mein Einstieg in die Sparkassenwelt und mein Einstieg in die Welt dieses, ich finde sehr, sehr beeindruckenden und auch sehr, sehr wesentlich tiefer gehenden Konstrukt, als man so im ersten Moment glaubt. Das war sozusagen mein Entry Point.
Und jetzt wissen wir ja, ich habe es ja anfangs auch schon gesagt, dieser Claim Glaub an dich, der ja, ich glaube, es gibt keinen Menschen mehr in Österreich, der den nicht irgendwo schon mal gehört hat. Also eine Kampagne, eine Marke so aufzubauen, mit einem Claim zu verstärken, der so stimmig auch gleichzeitig ist. Versuchen wir mal da ein bisschen hineinzugraben in die Entstehungsgeschichte. Du hast da vorher schon gesagt, also du war bei Ö3, man hat sich überlegt, okay, wie könnten wir es angehen? Wie strukturiert seid ihr, sage ich absichtlich ihr, weil das eben keine Einzelleistung ist, wie seid ihr das angegangen? Zu sagen, okay, da war der Auftrag da, wir brauchen wahrscheinlich einen neuen Slogan. Macht's einmal, oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, begonnen hat in dem Punkt alles mit einer großen Unzufriedenheit. Nämlich in dem Fall des...
Wie so oft.
Wie so oft übrigens, ja. Mit sehr viel Kritik, ganz ehrlich gesagt. Weil mein damaliger, und das war mein wichtigster Kunde, die Agentur Jung von Matt Donner hat damals ein paar große Kunden gehabt und die Erste Bank und Sparkassen waren einer der großen Kunden. Und der war halt mir als einer der Geschäftsführer als Hauptkunde zugeordnet. Und ich habe an meinem 5. Arbeitstag ein sehr unangenehmes Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich da mich vorgestellt und da hat mir jemand quasi sehr, sehr unfreundlich gesagt, das wird nichts mit uns, das funktioniert nicht. Also ich erinnere mich noch an den Satz, sorry, no hard feelings, you are fired. Ja. Und ich war gerade 5 Tage Geschäftsführer von der Werbung und habe mir gedacht, oh, lustig, interessant. Da war einfach hohe Unzufriedenheit da mit dem, wie zum Schluss halt diese Organisation mit ihrer Wichtigkeit, mit ihren Ideen, mit ihren Überlegungen, mit ihrer DNA, wie sie halt nach außen gewirkt hat. Ja. Und das halt nämlich, und dafür war halt ich dann eben ab dem Zeitpunkt verantwortlich, auch in der werblichen Kommunikation. Und das war ein großartiger Moment, den ich nie missen will, weil ich arbeite seitdem so, weil wenn du deinen Kunden verloren hast, dann hast du deine Hände frei. Ja, dann kannst du einfach sagen, okay, und ich habe dann meinem Gesprächspartner das Angebot gemacht, habe gesagt, danke fürs Feedback, nehme ich. Ja. Ich komme in einem Monat wieder und sage Ihnen dann meine Meinung zu dem Ganzen, was Sie hier abziehen. Und so war das dann auch. Ja. Und dann haben wir begonnen, darüber nachzudenken, was es braucht, um eine entsprechende, auch kommunikative Tiefe zu erreichen, die, und du sagst, es ist ein Slogan, ich glaube, es ist ein Narrativ, ehrlicherweise, es ist eine tiefe Wahrheit. Wenn man nicht an sich glaubt, kann man in Wahrheit gar nichts beginnen. Du kannst das, wenn du nicht deinem Kind irgendwann einmal die Stützräder abnimmst, kannst nicht Radl fahren lernen. Es ist, du brauchst diesen Moment, egal was du tust, wo du eben diesen kleinen Ruck, dieses kleine Ding hast, dieses, okay, das mache ich jetzt einfach, ja. Und ich glaube, das haben wir damals aus der DNA heraus, der Organisation, die über 206 Jahre alt ist. Ja, darf man nie vergessen, die Sparkassen sind über 206 Jahre alt in Österreich. Und wir haben das damals freigelegt und haben damals diesen einen Satz, und der ist ein bisschen komplizierter, ich halte ihn noch immer für sehr richtig, der heißt, unser Land braucht Menschen, die an sich glauben und eine Bank, die an sie glaubt. Und aus dem heraus ist dann in der Kurzform natürlich in der werblichen Dramatisierung das Glaub an dich geworden. Und insgesamt ist das heute einer, glaube ich, auch eher der Erfolgsgeschichten der österreichischen Kommunikationsgeschichte. Aber in Wahrheit, und das will ich auch nochmal sagen, dieses Glauben an dich gehört ja nicht den Sparkassen. Das gehört uns allen, weil es eine tiefe Wahrheit ist. Ja? Und richtigerweise haben die Sparkassen damals überlegt, die erste Group überlegt, okay, stimmt eigentlich, das ist so eine menschliche Wahrheit und es entspricht total dem, was wir unsere gesamte Geschichte auch gemacht haben, und das wurde damals so glücklich miteinander verbunden, und ich glaube, dass das eigentlich der Kern des Erfolgs dieser Geschichte ist.
Jetzt sage ich ein bisschen provokant, man kann ja ganz schnell mal einen Slogan ändern, man kann einen Claim ändern, man kann was draufpinseln, man kann ein Markenlogo umfärben, man kann statt rot-blau machen und so weiter. Also es gibt ja Dinge, die man relativ schnell machen kann. Wie schafft man denn, dass das Ganze dann auch tatsächlich glaubwürdig ist? Es muss ja unterm Strich der Kunde, die Kundin sagen, boah, authentisch, glaubwürdig, da will ich hin.
Ich glaube, wenn man nicht weiß, warum man etwas tut, macht man es nicht gut. Und auch hier muss ich ehrlicherweise sagen, ich war wirklich auch, wie ich mit dieser Organisation das erste Mal in Kontakt bekomme, ich war tief beeindruckt, wie nicht nur professionell, darum geht es nicht, weil Finanzinstitutionen sind meistens professionell, müssen sie auch sein, managen unser Geld, ist sehr wichtig, dass die das ordentlich machen. Gott sei Dank ist das in Österreich ich würde sagen, 99,9 periodisch Fällen der Fall, ja, kann man vertrauen und ist ein guter Grund, Vertrauen zu haben. Aber warum soll man mehr Vertrauen haben in eine Organisation, in eine Marke als in die andere? Und ich glaube, das hat sehr wohl auch damit zu tun, zu wissen, und da geht es vor allem auch um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, warum man das tut. Warum man jeden Tag aufsteht, warum man jeden Tag in die Arbeit kommt, warum man sich hier jeden Tag den, excuse my French, Arsch aufreißt und sein Bestes geben möchte. Und ich glaube, dass das eigentlich die größte aller Motivationsfaktoren ist und auch die schwierigsten zu definieren. Ich bin ein großer Freund von dem, was man dann irgendwann einmal in der Marketingwelt Purpose Cities genannt hat, im Übertreiben, nämlich den Zweck einer Organisation einmal zu verstehen, zu definieren und begreifbar zu machen. Und am Ende dessen ist dann Glaub an dich gestanden. Begonnen hat es damit, sich klar zu werden, warum existieren wir? Was tun wir hier eigentlich? Ja, und das hat damals die erste vorbildlich gemacht. War damals war auch ein sehr persönliches Ding. Wurde damals stark getrieben vom damaligen Generaldirektor Andreas Dreichel. der die erste Group geleitet hat, und den Peter Bossek, der die erste Bank der österreichischen Sparkassen geleitet haben, die auch sich wirklich ernsthaft als Top-Manager mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und sowas wie die Kraft der Marke dabei entdeckt haben.
Jetzt sprichst du von Markenführung. Was meinst du damit?
Naja, Markenführung ist deshalb notwendig, weil richtig ist schnell was. Richtung gibt man nicht so leicht als Marke. Das ist immer auch ein Stück weit sich exponieren, sich etwas trauen, etwas vielleicht ein bisschen anders machen, etwas verändern. Und das braucht ganz, ganz viel Führung, weil gerade so große Organisationen, die über Jahrzehnte auch gewachsen sind und auch Jahrhunderte wie bei den Sparkassen, brauchst du immer wieder Leute, die bereit sind, einen nächsten Schritt zu gehen, nach vorne zu gehen und das, was da ist, neu zu interpretieren und in die Zukunft zu drehen. Und das ist immer eine Führungsaufgabe. In der ersten Group wird Marke als strategisches Führungsinstrument definiert. Der Generaldirektor, der heute in der ersten Group tätig ist, das ist der Peter Bossek, der damals die erste Bank der österreichischen Sparkassen geleitet hat, als Generaldirektor, der heute die gesamte Gruppe führt, hat einmal gesagt, wir möchten eigentlich keine Bank mehr sein, die eine Marke hat, sondern wir möchten eine Marke sein, die auch eine Bank hat. Und dieses Denken sozusagen ist, glaube ich, schon ein großer Schritt, und das ist jetzt eher ein bisschen Markenstrategie als Customer Facing, aber der Hintergrund ist in Wahrheit nochmal zu überlegen, was soll denn eigentlich eine Marke sein? Eine Marke soll möglichst eine enge Verbindung mit einem Kunden, mit einer Kundin darstellen. Man soll irgendwie wissen, wofür das steht, oder? In einer Welt, Sea of Sameness, alles ist gleich, alles wogt herum. Was kann man denn heutzutage schon noch wirklich kennenlernen in den irrsinnig vielen Kanälen, die dann mit irrsinnig viel Content zugespammt sind? Und umso wichtiger ist es eben, eine tiefe, ordentliche, authentische und gute Verbindung mit dem Kunden zu haben. Und das ist gute Markenarbeit.
Jetzt bin ich nochmal provokant und sage, als großes Unternehmen, das vielleicht auch gut Budget hat für Marke, für Werbung und so weiter, ist es ja vielleicht leichter, weil man eben das entsprechende Kleingeld dafür hat. Was würdest du denn Unternehmerinnen, Unternehmern oder Selbstständigen sagen, die sagen, ja, ich habe nicht das Riesenbudget, da jetzt irgendwas zu machen. Wie kann ich das trotzdem schaffen?
Ich glaube, dass es natürlich eine Ressourcenfrage ist, das steht auch außer Frage. Aber wenn man das zur Seite stellt, glaube ich, ist das gute Markenführung, glaube ich, beginnt immer mit einem selbst. Das ist was sehr Persönliches. Beginnt immer mit Personen. Egal welche Marke man sich auf der ganzen Welt anschaut, sie hat immer mit einer Person begonnen. Die großen Marken, die gut geführt sind, die einen Unterschied machen. Und ich sage immer, wenn man die Ambition, so wie wir es haben, hat, eine Love Brand zu werden, ja, dann muss man mal zuerst persönlich das, was man macht, sehr, sehr gern haben. Und wirklich, also jetzt ist es vielleicht ein bisschen pathetisch, über Liebe zu reden, ja, weil es was sehr Persönliches ist. Aber auf der anderen Seite, warum nicht? Dann muss man das Persönliche mal richtig lieben und mögen und richtig mit Begeisterung dabei sein. Und ich glaube halt, dass diese Begeisterung das wahrscheinlich ansteckendste Ding ist, was es gibt. Also ich glaube, in der Markenführung, wenn man selber nicht begeistert ist von dem, was man da tut, wenn man nicht überzeugt ist zu 100% von dem Produkt, ja, wo man immer sagen muss, ein Produkt hat eine Funktionalität und es hat eine Bedeutung. Das eine in der Bankenwelt zum Beispiel ist eben schlicht und ergreifend einen Kredit. Das ist übrigens ein reguliertes Produkt, das hochgradig und auch richtigerweise auch gesetzlich in sehr engen Rahmenbedingungen stattzufinden hat. Ja, kannst du gar nicht so viel auch Unterschiedliches anbieten von Bank zu Bank. Und das andere ist eben, wie du das rüberbringst, wie du das porträtierst. Und dieses sogenannte How, ja, da wird halt sowas wie die Art und Weise, wie man etwas tut, da wird Marke halt extrem wichtig. Und da wird die Art und Weise, wie du dich dem Kunden, der Kundin gegenüber porträtierst, essentiell. Die bestgeführten Marken ohne Menschen, die sie leben, funktionieren aber trotzdem nicht. Deshalb ist sozusagen das Wesentliche meiner Meinung nach in der Markenführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begeistern, mitzunehmen, die 100% dahinterstehen. Es beginnt meistens mit ganz wenigen. In einer gut geführten Marke stehen aber dann sehr viele dahinter. Ich glaube, das ist sozusagen eines der Erfolgsrezepte auch, was man meiner Meinung nach, wo ich auch jedes Mal immer wieder begeistert bin, was die Sparkassen da in den letzten Jahren geschafft haben, was die erste Bank geschafft hat. Das war schon ein, muss ich auch wirklich sagen, eine schöne Reise.
Du sagst was ganz Wichtiges, weil immer wenn wir an Marke denken, an Werbung und so, denken wir ganz stark ans Außen. Wir denken an die Kundinnen und Kunden. Mhm. Und so wie du das jetzt auch gesagt hast, man muss ja mal an die eigenen Leute auch denken. Die verkörpern das ja auch nach außen, dass man die Kultur nach innen sozusagen auch was dreht. Und ich höre dann ja immer, wenn es um das Thema Werbung geht, hast dann immer, ja, dann sind diese super Beispiele auf der Bühne von diesen tollen Love-Brands, das sind dann irgendwelche tollen Getränkemarken oder so. Das ist ja leicht, daraus eine Love-Brand zu machen. Jetzt würde ich mal behaupten, jein, und jetzt, eine Bank ist jetzt auch nicht per se eine Love-Brand, ohne jemand nahe treten zu wollen, aber jetzt, ich sage mal, die größten Sympathieträger jetzt per se ist eine Bank, eine Versicherung oder ein Schraubenhersteller vielleicht nicht. Ja. Gibt es irgendwo eine Grenze, wo du sagen würdest, naja, die Liebe, ja eh, aber irgendwo, ja, müssen wir halt auch mal abschlucken.
Ich glaube, dass grundsätzlich gebe ich dir recht, dass sozusagen die wie soll man sagen, über Finanzinstitutionen spricht man auch schneller mal ein bisschen so ab, herab und sagen, naja, die Banken. Ja. Auf der anderen Seite sind es Dinge, die uns alle betreffen. Wir sozusagen in der erste Group sagen, die finanzielle Gesundheit ist das Zweitwichtigste, was jeder Mensch hat. Und jetzt sind wir wieder bei Privat und Familie und so, lassen wir mal weg. Aber die körperliche Gesundheit ist schon wichtiger wahrscheinlich, ja? Die ist schon key. Aber die finanzielle Gesundheit ist uns schon extrem wichtig, weil am Ende des Tages, wenn du ein finanziell gesundes Leben führen kannst, dann wirst du glücklicher sein, erfolgreicher sein, für deine Familie da sein können, für die Gesellschaft da sein können und ganz, ganz viel bewegen können. Klassische Mittelschicht-Erzählung übrigens, ja, ganz notwendig, ist eine Aufbauerzählung, an die wir sehr nicht nur glauben, sondern die wir auch sehr, sehr stark jeden Tag leben. Wir versuchen unseren Kundinnen und Kunden in ihrer finanziellen Gesundheit die optimale Vorsorge, die optimalen Dinge, was immer möglich ist, zur Verfügung zu stellen. Deshalb glaube ich schon, ehrlicherweise, dass Banken, ja, dass Finanzdienstleistungen extrem wichtige Dinge sind. Weil wir sind da ganz schnell beim Thema Vertrauen. Wir sind ganz schnell bei Themen, die sehr, sehr persönlich sind. Ja, also so dieses, niemand redet so gerne übers Geld. Wir sollten aber viel mehr über Geld reden. Wir sollten viel mehr darüber reden, was notwendig ist, was wir heute tun können, damit wir es in der Zukunft besser haben, damit der Wohlstand, das Wachstum auch in der Zukunft gut weitergeht. Und deshalb glaube ich persönlich, dass der Beitrag der Banken oder der Finanzwirtschaft insgesamt, ja, eigentlich ganz offen gesagt ein bisschen unterschätzt ist in dem, was möglich ist und was auch notwendig ist und auch in dem, was geschaffen wurde in den letzten Jahrzehnten, auch an der Erfolgsgeschichte, die dieses Land schlussendlich auch hingelegt hat. Und deshalb, man kann das alles kritisieren, man muss das auch kritisieren. Ich persönlich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich eben auch gesehen habe, was, wenn du eine ordentliche, vertrauensvolle Finanzeinrichtung hast, wo du dich vertrauensvoll hinwenden kannst, was für einen Vorteil du einfach auch haben kannst. Und deshalb glaube ich, dass das sehr wohl sehr, sehr wichtig ist, auch da ordentlich darzustellen, worum es geht, worüber diese Organisation nachdenkt, wie sie tickt. Ja. Ist auch wichtig übrigens für neue Zielgruppen. Wir reden nämlich ganz oft über Leute, die das eh kennen, aber neue Zielgruppen müssen ja auch Sachen kennenlernen und wie du dich da sozusagen anstellst und wie du dich da vorstellst. Da glaube ich, ist Markenarbeit sehr, sehr wichtig.
Jetzt bist du in deiner neuen Funktion für Brand zuständig, aber auch für Innovation. Mhm. Wie passt denn das zusammen und wie genau verquickst du diese zwei Themen?
Ja, das ist sehr, sehr gute Frage. Ich frage mich das auch manchmal, wenn ich so den Tag über meine unterschiedlichen Projekte antreibe oder versuche weiterzuentwickeln. Aber es gibt eine Überlegung dahinter. Ja. Es gibt die Überlegung dahinter zu sagen, naja, die technologischen Entwicklungen sind so schnell im Moment, ja, und so auch, ich glaube, wir können das noch gar nicht einschätzen, wie tiefgreifende Veränderungen das sein werden. Aber wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, da war vor über 200 Jahren eine Zeit, da war es ganz schwierig, da gab es auch so gesellschaftliche Umwälzungen, da gab es technologische Umwälzungen, da hat sich die Welt genauso dramatisch verändert. Und da haben sich ein paar Leute zusammengetan. Es waren übrigens bei der ersten österreichischen Sparkasse drei. Ja. Es war ein Vorstadtpfarrer, der Johann Baptist Weber. Es war der Herr Eskeles, ein jüdischer Bankier. Und es war dann noch ein Lobbyist zum kaiserlichen Hof, der das Ganze, was die sich da ausgemacht haben, dann irgendwie beim Kaiser eingeschaltet und gesagt, ja, die sollen das machen. Ja. Und so wurde die erste österreichische Sparkasse in einer Kirche im zweiten Wiener Gemeindebezirk in den damaligen, also ich will jetzt nicht sagen Slums, aber es war Vorstadt, ja, quasi gegründet, weil es ein Problem gegeben hat und weil die Zeiten wirklich sehr, sehr auf Veränderung und sehr auf stürmisch gestanden sind. Und die haben einfach damals gesagt, ja, das machen wir jetzt, das probieren wir jetzt einfach aus. In dem Sinn haben sie an sich geglaubt und diese Institution gegründet. Die wussten nicht, was rauskommt. Keinen Millimeter. Aber sie hatten dieses Stück Optimismus, zu sagen, das Glas ist immer halb voll und wir werden das jetzt einfach probieren und wir machen das jetzt einfach. Haben dann die erste Kundin, die Marie Schwarz, ich weiß nicht, ob dir diese Geschichte bekannt ist, das war das erste Sparbuch, das die erste österreichische Sparkasse an eine Kundin ausgegeben hat, waren die Marie Schwarz, ein junges Mädchen, wo halt ein paar Gulden drauf waren und mit dem Versprechen, es wird später ein bisschen mehr werden. Gewusst hat das auch genau niemand. Ja? Nur um das auch mal zu sagen, zu dem Ganzen, ja, es sind so große Veränderungen. Es sind mega große Veränderungen vor uns. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir anknüpfen an die Tradition dieser Gründerväter, die wir da in dieser Organisation haben. Das würde ich nie behaupten. Aber wir versuchen uns immer ready zu kriegen, damit wir unseren Beitrag für unsere Kundinnen und Kunden leisten können, um mit dieser technologischen Entwicklung mitzukönnen. Und deshalb ist die Identitätsarbeit ganz eng an der Innovationsarbeit in unserer Organisation angesiedelt. War eine Idee des neuen Generaldirektors, des Herrn Bosseks, der gemeint hat, er hätte das gerne zusammen, weil er einerseits extrem an die Kraft der Marke glaubt und auch sagt, es ist wichtig, dass auch die Leute wissen, wer wir sind, wofür wir stehen, was wir tun und was wir nicht tun. Ja? Und auf der anderen Seite wollen wir immer klar machen, dass wir das auf die modernsten und innovativsten und zumindest die zu dem Zeitpunkt besten technischen Möglichkeiten auch tun, wie das halt möglich ist. Und deshalb glauben wir, dass das ganz gut zusammengeht.
Jetzt haben wir so viel gehört über Dinge, die gut geklappt haben, Erfolgsgeschichten, habt ihr auch Preise gewonnen für die Glaub an dich-Kampagne und so weiter. Man lernt ja erfahrungsgemäß immer am allermeisten, wenn man mal so richtig ins Klo greift. Hast du da auch irgendwo eine Geschichte, eine Anekdote, ein Erlebnis, wo du sagst, das war echt schmerzhaft, aber da habe ich halt auch echt was gelernt draus?
Ich glaube, wenn ich sozusagen zusammenfassen kann für mich, wir haben das in der Arbeit, die wir tun, eigentlich jeden Tag. So komisch das klingt, weil ich sage immer sozusagen, ich habe immer so eine Frage auch an meine Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Leute, mit denen ich sagen, bist du am Limit? Ja? Und sagen sie einfach, na, ist alles easy und super, weil ich finde, man muss schon, um Markenarbeit gut zu machen, auch immer etwas riskieren. Weil sonst ist die Gefahr, dass das langweilig ist, dass das unrelevant für die Kundin und den Kunden ist. Und mit riskieren meine ich nicht jetzt dumme Sachen natürlich machen, aber man muss immer auch etwas bereit sein, wirklich in den Ring zu werfen. Ja? Und da gehen eigentlich immer wieder mal Dinge schlicht und ergreifend schief, wo man ein Projekt beginnt und zum Schluss drauf kommt, das war eigentlich ein völliger Blödsinn, hat null funktioniert. Und es passiert, ganz offen gesagt, öfter als man denkt. Ich glaube nur, dass das der einzige Weg ist heutzutage auch, um iterativ zu lernen. Und es ist egal, ob das ein Sponsoring ist, das ehrlicherweise nicht aufgeht, jetzt in unserem quasi Sektor, oder aber auch ein Produkt, das man mit vollem Herzblut und voller Liebe und voller Anstrengung macht, wenn man glaubt, das ist die Lösung fürs Ding und dann draufkommt, es haben sich nur 50 Kunden angeschaut und puh, das hat einfach kein Bedürfnis in dem Sinn getroffen, obwohl man alles richtig gemacht hat. Und ja, das passiert uns natürlich. Ja. Und wir haben da trotzdem einen sehr, wie soll man sagen, ja, einen klaren Approach. Wir wollen immer was lernen. Das halte ich für das Wichtigste, lernen, lernen, lernen und aber dann weitergehen und einfach weitermachen. Ja, weil das Wichtigste ist, nicht stehen zu bleiben und nur in der Schau zu den Problemen und zu den Schwierigkeiten zu verharren. Weil das passiert dann in so einem Prozess natürlich auch, weil ich finde auch, man muss gut analysieren und wir haben eine sehr gute Feedback-Kultur. Aber es reicht halt auch nicht nur in der Analyse des Problems zu verharren, sondern man muss ja dann schon wieder den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, und was tun wir jetzt? Ja? Wie schaut's aus? Ja, wie lösen wir das Problem?
Mut ist schon ein ganz wichtiges Stichwort, glaube ich, weil das Thema haben wir jetzt habe ich ja ein paar Folgen aufgenommen schon, wo wir so ein bisschen um das Thema Marke sprechen, Marketing, Werbung und so weiter. Und das ist jedes Mal gekommen, wir sind ja so sichtbar mittlerweile nach außen wie noch nie, weil wir können ja quasi ins Internet hinaus brüllen, so laut wir wollen. Mhm. Es brüllt meistens genauso laut zurück. Man ist angreifbar wie noch nie und in einer direkten Art wie noch nie. Das heißt, es herrscht, und das war so die Wahrnehmung auch meiner anderen Gesprächspartner, eine riesengroße Angst, sich angreifbar zu machen. Und damit mache ich lieber die vielleicht nicht ganz so edgy, mutige Kampagne, Trauma vielleicht nicht ganz so viel aus Angst, es kommt einfach so viel Gegenwind oder so viel Kritik retour, wie beuteln wir uns denn da ab? Wie schütteln wir denn dieses Einheitsbrei, vorsichtig sein, wieder ab, um ein bisschen aufzufallen?
Ich bin ein einfacher Mensch. Ich glaube, Marken haben Wegweiserfunktionen. Starke Marken. Und starke Marken müssen sich zu den Dingen, wo sie kompetent sind, auch positionieren. Das ist die einfache, sozusagen, das ist der einfache und ich glaube auch sehr richtige Gedanke dazu. Ich bin ein totaler Gegner davon, dass Marken sich zu allem positionieren und zu allem und jedem irgendwas zu sagen haben, weil es gerade modisch ist. Das finde ich zum Beispiel sehr schwierig. Ja. Wenn ich mich aber sozusagen jetzt auf unsere Organisation konzentriere, denke ich zum Beispiel, wir sind eine Marke, die hat sich zum Auftrag gemacht, jeder und jedem Zugang zu Wachstum und Wohlstand zu ermöglichen. Und das hat einfach begonnen mit einem Satz in der Gründungsurkunde, und ich finde, der ist immer noch handlungsleitend. Ja. Und der heißt, kein Alter, kein Geschlecht, keine Nation, kein Stand ist von den Vorteilen ausgeschlossen, die die Sparkasse jedem Einliegenden anbietet. Und ich finde, immer dann, wenn du weißt, wer du bist, wofür du stehst, können Leute für dich sein und es können Leute gegen dich sein. Ja. Aber du musst einmal selber wissen, wofür du stehst und was dir wichtig ist. Und das kann ich allen in dem Punkt nur raten. Ich glaube nicht, dass so ein modisches und jetzt ist der Trend und jetzt müssen wir da drauf gehen und jetzt müssen wir das machen, jetzt müssen wir das machen. Davon halte ich persönlich relativ wenig. Aber im Kern zu wissen, wofür man steht und sich dann dort auch zu exponieren, halte ich für alternativenlos. Ansonsten gehst du einfach unter, meiner Einschätzung nach. Es wird dann einfach irgendwann einmal sozusagen in der endlosen Sea of Sameness, wollen wir es mal nennen, ja, ist es ganz schwierig, überhaupt einen Punkt zu machen. Einen Punkt zu machen, nur des Punktmachen wegens, halte ich für deshalb so angreifbar, weil du es nie authentisch verteidigen kannst, weil du einfach keine Kompetenz hast. Mhm. Wenn es entweder nicht aus deinem Produkt kommt, aus deiner Dienstleistung kommt, oder aus deiner DNA und aus deiner Legacy kommt, finde ich es ehrlicherweise auch anmaßend und auch teilweise anstrengend, ja, wenn sozusagen jetzt jeder zu jedem irgendeine Meinung haben muss. Und wir hatten schon eine Phase auch in der Werbung, wo dann jeder zu allem irgendwas machen musste. Ja. Wie gesagt, ich finde alles legitim und vielleicht für den First Mover noch relevant, für den Fifth und Second Mover dann irgendwann einmal uninteressant. Ne? Mhm.
Wenn du ein bisschen außerhalb deines Universums mal schaust, welche Markenbotschaft hat dich in den letzten Monaten, Jahren mal so richtig überraschen können? Fällt dir was ein?
Ich kann sagen, welche Marke mich erreicht hat und Das ist sicherlich am stärksten und am beeindruckendsten OpenAI. Mhm. Ich halte auch das für natürlich ein Markenphänomen. Ja, es gibt hunderte KIs. Ja, wir alle haben von Microsoft über Google, über verschiedenste Anbieter bis hin zu chinesischen Tools. Wir haben zig und es ist auch dort schon unendlich viel. Wenn man sich das Usage-Verhalten anschaut, ist in dem Fall der First Mover, ist es in dem Fall OpenAI, die auch in der Art und Weise, wie sie in der Tonalität, das waren die ersten, die Massen medial auch diese Konversation und dieses und bitte und danke und möchtest du noch, dass ich dir das tue und jenes tue, hätte man auch in der Tonalität des Produkts anders anlegen können und das hat mich total erreicht. Ich weiß nicht, ob ihr die machen jetzt auch Werbung übrigens, weiß nicht, ob das bekannt ist. Ja? Wenn nicht, einfach googeln auf YouTube, sind ihre Spots und dort sieht man, ja, wenn man dann in die Breite wächst, braucht man natürlich unterstützende Kommunikation, um neue Zielgruppen auch aufzumachen. Aber wenn du mich ganz ehrlich fragst, war das sicherlich das Beeindruckendste. Und es ist auch das ein Markenphänomen, ja, am Ende des Tages, weil die Technologie dahinter, die Funktionalität, die kriegst du woanders übrigens auch.
Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Zum Abschluss habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen könnten?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich mir mit dem Wort Stolz immer wieder mal schwer tue. Ich glaube, was
im positivsten Sinne.
Was im positivsten, was sicherlich für meine berufliche Arbeit ganz, ganz wichtig ist, ich gewinne gerne.
Okay.
Und ich tue auch alles dafür, was zumindest in meiner Verantwortung liegt, dass das möglich wird. Und ich verliere dann auch oft genug, das ist überhaupt keine Frage. Aber grundsätzlich finde ich so ein Grundehrgeiz, dass man gerne antritt, um zu gewinnen, finde ich was Wichtiges. Und sozusagen der Zwilling dazu ist, dass man selber alles tun muss, dass dabei auch selber nicht im Weg stehen darf. Das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, dass ein Team gewinnen kann. Ja, und das ist sozusagen das, was ich versuche, zumindest zu bauen oder möglich zu machen.
Vielen lieben Dank. Danke für diese spannenden Einblicke. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Und jetzt haben wir noch Applaus, bitte sehr.
Danke.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.